Liebe Zuhörer unseres Radios, heute noch und dann noch bei einem Angelus werden wir abschließend jetzt im Jahr des Glaubens den Aufsatz von Karl Rahner besprechen. Der Glaube des Priesters heute, es ist enthalten in dem Buch Knechte Christi, das in den 60er Jahren Ende dieser Zeit erschienen ist. Karl Rahner hat wie kaum ein anderer, das werden Sie jetzt auch gleich hören, die Situation der Gesellschaft, die sich zu Ungunsten des Glaubens geändert hat, erfasst und auch entsprechend dann schon formuliert und gedacht. Er hat ganz klar gesehen, dass eine Zeit kommt, in der die Christen in der Minderheit sind und in der sich der Glaube zu bewähren hat, wie seitens zuvor. Wahrhaftig, so schreibt er, wenn wir unseren christlich-kirchlichen Glauben von der Mitte seiner selbstverständlichen Unbegreiflichkeit her ergreifen, also von Gott her, wenn wir ihn richtig in der Geschichte des Heils und der Offenbarung orten, dann haben die Christen heute und die Künder des Evangeliums keinen Grund, defätistisch zu sein. Wir legen bei der Schätzung unserer Folge immer noch falsche Maßstäbe an. Wir haben den Maßstab einer äußerlich homogenen, allgemeinen christlichen Gesellschaft, die aus Gründen, die im Grunde nichts mit dem Glauben zu tun haben, einmal war und langsam aufhört. Das ist ein Maßstab, der zwar den Erfolg oder den Misserfolg unserer Arbeit nach der Zahl der Kirchgänger und Kirchensteuerzahler abzuschätzen erlaubt, aber nicht nach der Zahl der wahrhaft aus der Tiefe des Herzens und der Gnade Glaubenden. Diese sind heute vermutlich relativ genauso zahlreich wie früher. Wir sind gewiss auch mit Recht an der Zahl der Kirchgänger interessiert, aber das doch im Grunde nur, damit dadurch die Chance der Zahl der wirklich Glaubenden größer sei und damit in der Welt das Zeichen für den vielleicht verborgenen Glauben jener da sein, die Gott allein zählt. Dann geht er noch auf Parteien ein, sprich auf konservativ, progressiv. Ich mag es ja auch nicht gerne, wenn man in diesen Kategorien denkt und argumentiert, aber leider gibt es eben diese unterschiedlichen Strömungen. Wenn heute innerhalb der Kirche Fragen aufstehen über Sinn und Grenzen von einzelnen Sätzen, dann sollten alle Parteien, hat es in Anführungszeichen gesetzt, immer von dieser innersten Mitte des Glaubens auf diese Einzelfragen hindenken. Die einen, damit sie nicht voreilig diese innerste Mitte, die Glaube und Glaubenswirklichkeit in einem ist, begrenzen bei seiner Entfaltung in die Fülle der Glaubenswirklichkeit hinein. Also er meint, dass man es sozusagen nicht aus dem innersten Glaubensgeheimnis, aus der Glaubenssubstanz etwas herausnehmen soll, es begrenzen soll. Das kann natürlich nicht sein, weil das uns anvertraut ist. Die anderen, damit sie nicht bei einer bloß formalen Verteidigung eines solch einzelnen Satzes verkennen, dass er nur Glaubensbedeutung hat als lebendige Rückbindung in die ursprüngliche Mitte des Glaubens hinein. Und er nennt es dann lieblos, wenn von einem anderen verlangt wird, er müsse von seiner eigenen Glaubensmitte her sofort die an sich notwendige und mögliche Entfaltung und diesen Einzelsatz immer mitvollziehen können. Also das ist wieder das andere, wo er meint, dass man aus diesem Grundgegebensein des Glaubens bestimmte Konsequenzen ableiten kann, die jetzt vielleicht eine nicht so große Verbindlichkeit haben und wo dann die anderen aber sagen, das muss unbedingt jeder zu aller Zeit auch so sehen und so akzeptieren. An diesem Punkt sind Fragen gegeben hinsichtlich der kircheneinenden oder kirchentrennenden Differenz theologischer Sätze. Fragen, die durch die bisherige Lehre darüber, so richtig sie ist, weder theoretisch noch pastoral ganz bewältigt sind. Dann sagt er, das kann er jetzt nicht im Einzelnen entfalten. In unserer Zeit sind wir als Christen und Priester nach unserem Glauben gefragt, nach unserem eigenen. Nicht nach dem Glauben, der das soziologisch bedingte Echo der öffentlichen Meinung einer Gesellschaft ist, die einmal äußerlich und mittelalterlich christlich war, es aber nicht mehr ist. Wir müssen nach dem eigenen Glauben fragen, wie er aus seiner eigenen Kraft lebt. Wir sind nach unserem Glauben gefragt, der, weil er ein Stück reflektierender Theologie und institutioneller Kirchlichkeit als inneres Moment schon in sich hat, bereit ist, unbedingt kirchlich zu sein und zugleich mutig bereit ist, sich all den Fragen zu stellen, die der heutigen Theologie aufgegeben sind. Das muss in der Zuversicht geschehen, dass man, um rechtgläubig sein zu können, sich nicht in der Mentalität einer vergehenden Zeit verschanzen muss und in der Überzeugung, dass die Mentalität von heute zwar die zu akzeptierende Situation, aber nicht der letzte Maßstab der Theologie von heute ist. Wir sind gefragt, ob wir von der innersten Mitte des Glaubens, nämlich von der Erfahrung des Geistes her, der in das Geheimnis der Liebe hineinbefreit, glauben und nicht bloß Verwalter rechtgläubiger Sätze sind. Das ist sehr wichtig, diese Formulierung. Verwalter rechtgläubiger Sätze, was nützt das? Ich kenne Leute, die das Credo rauf und runter beten, alles unterschreiben, auch die Punkte, die heute besonders angefochten sind, die aber kaum eine Liebe haben, kaum eine Ausstrahlung. Was nützt das? Glaube ist nicht ein Verwalten von Sätzen. Glaube ist eine Überzeugung, etwas, was ausstrahlt, was anderen weitergegeben werden muss. Wir sind als Priester gefragt, ob wir redlich, unpathetisch und brüderlich den Glauben der Kirche unseren Geschwistern bezeugen, wie er ist und sein muss, nämlich, und dann kommen starke Formulierungen, ein angefochtener Glaube des Sünders, der immer neu in der Gnade Gottes zum Glauben kommt. Ein Glaube, der die Finsternis der Welt aushält und nicht wegdisputiert. Ein Glaube, der Gott bekennt und keine Machtpositionen der Kirche als gesellschaftliche Ideologie verteidigt. Ein Glaube, der weiß, dass er nur rechtfertigt und gerechtfertigt wird vor der Welt, wenn er in der Liebe energetisch wird. Das hat er aus dem Griechischen wörtlich übersetzt von Galater 5,6, als in der Liebe tätig wird. Eine Liebe, die dem Nächsten dient. Ein Glaube, der nicht bloß private Innerlichkeit bedeutet, sondern auch aktiv tätig wird als Hoffnung, Verantwortung und Tat in der Welt. Der sich aus der Unverbindlichkeit einer Theorie übersetzt in die zutiefst unableitbare, charismatisch-prophetische Entscheidung der Praxis, in der die Weite der Möglichkeiten des Glaubens nicht zur Fluchtmöglichkeit vor der konkreten Tat wird, die hier und jetzt getan werden muss. Und dann, das kann ich jetzt nicht mehr weiter ausführen, aber ich möchte Ihnen schon Geschmack machen auf das, was jetzt dann kommt, wenn man in dieser Hinsicht dran schon auch manchmal Unrecht getan hat. Sie haben es ja gemerkt, bei allen anderen Ausführungen auch hat Jesu-Verehrung ja selbstverständlich klar gereinigt von seit Mann bildlichen und Vorstellungen der Vergangenheit, Mann Formulierungen, die wir heute so nicht mehr formulieren würden, weil sie aus dem Barock sind. Beichte, Andachtsbeichte, ja, selbstverständlich. Mit der ganzen Begründung, die er dann liefert. Und dann, der Glaube des Priesters von heute ist der Glaube des Betenden, man könnte fast sagen, des mystisch-kontemplativen Priesters, oder dieser Glaube ist nicht mehr. Dieses Gebet ist gewiss nicht möglich als privater Luxus einer schönen Seele. Es muss vielmehr erpresst werden von der grausamen Härte des Lebens in seiner Tat und in seiner Qual. Aber der Priester muss betender Priester sein will, wenn er überhaupt noch Glaube und Bote des Evangeliums sein will. Das war jetzt aber schon ein Vorweggriff. Das ist der Abschluss jetzt dieser Ausführungen. Ich finde es auch klug, dass er das an den Schluss gestellt hat. Ja, Sie merken einfach, das Gebet ist unabdingbar. Es ist unabdingbar. Solange du beten kannst, sagt Reinhold Schneider, ist Gnade da, selbst in Gethsemane. Es segne, heile, schütze und behüte sie. Ich segne auch besonders meine Mitbrüder, die Priester, denen Rahner auch dieses Buch gewidmet hat, die oft auch heute sehr angefochten sind, manchmal orientierungslos, ausgelaugt, müde. Der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.